Woher kommt es, dass Pilzinfektion in der Medizin und auch in der klassischen Lehrmeinung bisher als weniger bedrohlich für den menschlichen Organismus wahrgenommen werden?
Also Pilze machen ja Infektionen und das weiß jeder an der Oberfläche, also an der Haut und an Nägeln. Ne? Das kann es Mykosen geben. Es gibt Statistiken, die sagen, jeder zweite Fuß habe eine Nagelmykose in Deutschland oder vielleicht auch der Welt. Ich habe das nicht überprüft, ich weiß das nicht. Aber jedenfalls sehr, sehr häufig. Und dann denkt man, ob es ist lästig, es ist jetzt nicht unbedingt bedrohlich. Und das ist das, was die meisten mit dem Thema assoziieren. Es geht dann ganz unter, dass es aber Pilzinfektionen gibt, die innere Organe betreffen. Und die Frage, warum ist das so im Dunkeln sozusagen, auch die Zahlen dazu nicht so gut bekannt und im Einzelfall eines Patienten wird dann auch oft nicht dran gedacht, ja, dass es ein Pilz sein könnte. Das liegt daran, dass sie so schwer zu diagnostizieren sind. An der Haut, an den Nägeln, total einfach. Ja, da braucht man so einen Tesastreifen, den man draufklebt und ein Mikroskop und dann ist es gut. Und am Teser bleibt der Pilz kleben und dann kann man das unter dem Mikroskop sehen. Aber bei inneren Organen ist es sehr, sehr schwierig, da überhaupt sozusagen dran zu kommen und so eine Probe zu nehmen.
In Indien breitet sich mit der Covid-19-Pandemie gerade auch eine Pilzinfektion aus, der sogenannte schwarze Pilz, Black Fungus. Wie verläuft die Infektion mit dem schwarzen Pilz und auch in welchem Zusammenhang steht diese Infektion mit der Covid-19-Pandemie?
Ja, das ist erschreckend, dass Pilzinfektionen in diesem Maße, wie es jetzt in Indien beschrieben ist, wo also eine mindestens fünfstellige Zahl von Patientinnen und Patienten davon betroffen ist, die befallen. Ich muss zu Beginn kurz mit einem Begriff kurz sozusagen Ordnung schaffen, nämlich dieser schwarze Pilz. So hat sich das in der Presse dargestellt, weil sich das wahrscheinlich einfach gut schreiben lässt, ne? Der schwarze Pilz, der tötet und so. Das war aber mehr die Yellow Press, die den Black Fungus hier geschrieben hat. Der Pilz ist nämlich gar nicht schwarz, sondern das, was schwarz ist, ist das zerstörte Gewebe. Das stirbt ab und das verfärbt sich dann schwarz. Und deswegen kam diese Assoziation zu der Farbe. Der Pilz selber oder die Erreger dieser sogenannten Mukormykose, die sind in der Umwelt vorhanden. Die atmet man ein und auch wieder aus oder die körpereigene Abwehr bekämpft diesen Pilz. Wenn man die Schleimhäute angegriffen hat, weil zum Beispiel durch eine Corona-Infektion, das haben wir jetzt dann sozusagen gelernt dieses Jahr, durch eine Corona-Infektion die Schleimhäute wund sind, so müsste man es sich vorstellen oder tatsächlich sich auch anfangen aufzulösen, bevor die wieder neu wachsen in einem Erholungsvorgang, kann so ein Pilz dann, wenn er eingeatmet wird, dann bleibt er da kleben und kann sich dort ausbreiten. Und der gehört da eigentlich nicht hin, der gehört in der Natur mehr auf Pflanzen, um tote Pflanzen zu zersetzen. Aber wenn der fälschlicherweise dann im Menschen so eine Stelle findet, wo das Immunsystem nicht richtig arbeiten kann, weil das vom Virus unterdrückt wird, weil die Schleimhaut das Immunsystem auch enthält, aber zerstört ist durch die Infektion. Das ist ähnlich übrigens auch bei der Influenza, da ist auch die Schleimhaut zerstört und man kriegt dann andere Infektionen obendrauf. Dann kann er sich da ausbreiten. Und die Farbe schwarz, die entsteht dann, wenn die Infektion so weit ausgebreitet ist, dass man entweder beim Blick in die Nase, da gibt es so Endoskope, so Schläuche und so weiter, wo man in die Nase und in den Rachenraum reinschauen kann. Die sind halt viel kleiner, aber im Prinzip ist es das gleiche wie bei einer Magen- oder Darmspiegelung. Und wenn man also endoskopisch da hineinschaut, dann sieht man schwarze Verfärbungen auf der Schleimhaut. Die ist dann da tot, die Schleimhaut. Da drin lebt nur noch der Pilz. Und wenn man das länger gewähren lässt, weil man zum Beispiel da nicht hineinsieht, weil man nicht dran denkt, dass das das Problem sein könnte bei einem Patienten, der sagt, ich habe immer so Beschwerden mit den Nasennebenhöhlen zum Beispiel, dann, wenn man es gewähren lässt, dann wird es irgendwann durch die Knochenwand auch durchwandern und dann irgendwann an der Haut anlangen. Und dann ist es so, dass man es dann auch sieht ohne Geräte, weil dann einfach die Haut sich an der Stelle schwarz verfärbt. Das sind so ein paar Aspekte dazu. Sie hatten noch einen zweiten Teil in der Frage, nämlich, so wie ich das verstand, eigentlich noch die Frage danach, warum denn ausgerechnet in Indien, ja? Und nicht bei uns. Bei uns ist es ja viel, viel seltener. wenn wir auch mehr Fälle sehen, als wir in einem normalen Jahr an solchen Mukormykosen zum Beispiel in Deutschland haben. Das ist nicht ganz klar, warum das in Indien vermehrt ist. Eine Annahme ist, dass man mehr Cortison einsetzt gegen Corona. Wir wissen, dass das in Maßen hilft. Man darf es nicht zu lang und nicht zu viel geben. Muss also von einem geschulten Arzt eingesetzt werden, einer Ärztin. Wenn man aber nur die Information hat, Cortison hilft, dann trifft man die Dosierung nicht oder nimmt es zu früh und zu lange ein. Und Cortison ist ja ein immunsystemunterdrückendes Medikament. Dann hat der Pilz wieder einfacher und andere Infektionen auch. Und dann gibt es auch verschiedene andere Überlegungen, was noch dazu beitragen könnte. Aber Cortison ist so der Hauptgrund wohl.
Ja, Sie haben gerade auch den Verlauf einer Pilzinfektion beschrieben. Es gibt ja circa 6 Millionen unterschiedliche Pilzarten. Kann man dennoch einen ähnlichen oder sich immer wiederholenden Pilzinfektionsverlauf wahrnehmen? Kann man sich das so vorstellen, dass der Pilz dann tatsächlich, also sich von den inneren Organen oder auch der Haut oder sowas ernährt?
Ja, so ist das. Der Pilz, der ernährt sich von dem, was er so kriegen kann. Der kann ja selber, anders als eine Pflanze, keine Photosynthese betreiben und damit neue Strukturen zu bauen, sondern er muss aus der Umwelt aufnehmen, was ihm da geboten wird. Und normalerweise, wie erwähnt, sitzt er auf Bäumen. Das sind also Pflanzenkrankheitserreger, die Pilze. Und bei uns ist der dann im Körper versehentlich. Da gehört er gar nicht hin und hat auch meistens nicht die richtigen Temperaturen und die richtige Feuchtigkeit im Körper. Aber manchmal passiert es dann doch, dass er eben eingeatmet wird und dann kann er sich auch von dort fortsetzen. Er kann also Blutgefäß erreichen und mit dem Blutgefäß dann in den Körper, im Körper wandern und streuen in diverse Organe. Das sind aber ganz schwere Erkrankungen. Also wer das hat, der befindet sich eigentlich dann an dem Tag auch auf einer Intensivstation, ja, und ist lebensgefährlich erkrankt. Es findet also diese Ausbreitung statt zum einen. Was die Pilze nicht machen, ist, dass sie von einem Patienten, der so ein geschildertes, schweres Krankheitsbild hat, von dem auf den nächsten Patienten weitergegeben würden. Das tun die nicht. Das führt so ein bisschen sozusagen in einem Seitenast zu Ihrer Eingangsfrage zurück, nämlich was ist der Unterschied, warum reden wir alle über Viren und Bakterien und die Pilze sind sowas vernachlässigt. Dadurch, dass diese Übertragung nicht stattfindet von Mensch zu Mensch, das tut sie aber ja bei Viren, das wissen wir ja nun wirklich alle bestens, dass es so ist, bis man geimpft ist, setzt man dem ja ausgesetzt und es tut es auch bei Bakterien. Aber die Pilze, die werden nicht von Hand zu Hand oder Person zu Person weitergegeben.
Auch in Krankenhäusern in der Nähe von Los Angeles hat sich während der Corona-Pandemie eine Pilzinfektion namens Candida auris verbreitet. Sie haben ja gerade schon gesagt, es überträgt sich eigentlich nicht, aber erwartet uns nun mit der viralen Corona-Pandemie, wo viele geschwächte Immunsysteme existieren, vielleicht auch zusätzlich eine Pilzepidemie?
Also wir sehen sicher mehr Pilzinfektionen durch Corona. Das ist so. Vor allen Dingen diejenigen, die sehr schwer an Corona erkrankt sind, also das sogenannte Covid-Syndrom dann haben und nicht nur positiv sind und dann das vielleicht selber gar nicht merken oder so und das Virus wieder verlieren, sondern die richtig dran erkranken. Und wenn sie dann an einer Beatmungsmaschine zum Beispiel angeschlossen sein müssen, dann ist die Lunge so weit gestört, dass die Pilze, die sie meistens dann vorher schon eingeatmet haben und mit ins Krankenhaus bringen, dass diese Pilze sich dann dort ausbreiten können und eine sehr schwere Lungenentzündung hervorrufen können. Der besondere Pilz, den Sie ansprechen, Candida auris, der ist nach dem Ohr benannt. Das ist das lateinische Wort für Ohr. Das ist ein Hefepilz übrigens, kein Schimmelpilz wie die anderen, über die wir bislang sprachen. Candida auris verhält sich so ein bisschen wie Bakterien. Das heißt, der kann tatsächlich über unbelebte Oberflächen, also ich sage jetzt mal ein Thermometer oder so, ja, was Sie nicht Patienten individuell im Krankenhaus benutzen, sondern angenommen, Sie wären jetzt in einem Land mit einem nicht so gut ausgestatteten Gesundheitssystem, wie wir das hier bei uns haben, und man würde so ein Thermometer jetzt durch die Gegend tragen und immer dem nächsten Patienten geben, dann können darauf Candida auris anhaften. Das heißt, wenn man einen Candida auris Ausbruch hat, wie das jetzt aus den USA beschrieben ist, Vor Corona gab es solche Ausbrüche ebenfalls. Auch wenn man jetzt den aus Los Angeles mal nimmt, dann ist damit immer auch ein Hygieneproblem verbunden. Das heißt, sie haben immer irgendwelche Fehler gemacht, dann in einer Klinik bezüglich des Eindämmens solcher Infektionen. Also zu wenig desinfiziert beispielsweise, ja, zu wenig Hände desinfiziert oder eben Materialien von einem Patientenbett zum nächsten getragen, was halt nicht, das ist schon alleine für sich schon ein Verstoß gegen Grundregeln der Hygiene.
Also Sie haben eben gesagt, es gibt eine Zunahme von Pilzinfektionen oder invasiven Mykosen während der Corona-Pandemie. Weiß man da schon, welche Ursachen das hat, dass gerade gefährliche Pilzinfektionen sich weiter verbreiten?
Also es gibt drei verschiedene Pilzinfektionen, von denen wir das im Moment sagen können. Wir hatten ja jetzt kurz über Candida gesprochen, sogar mit der Besonderheit Candida auris, der ist auch noch resistent gegen viele Medikamente, schwer wieder in den Griff zu kriegen. Dann die Mukormykose, die fälschlicherweise als der schwarze Pilz bezeichnet wurde, die sowohl die Nasennebenhöhlen als auch die Lunge betreffen kann. Und ein dritter, den man nicht außer Acht lassen darf, ist dabei der Aspergillus. Den kennt jeder von uns. Wer also schon mal ein Stück Brot mit einem Pilz drauf gesehen hat, und das hat wahrscheinlich jeder, das war hochwahrscheinlich Aspergillus fumigatus. Und dieser Aspergillus fumigatus, der ist übrigens nach dem englischen Wort für Rauch und Qualm, der hat ja seinen Namen nach Fume. Denn wenn Sie den anpusten würden, dann würden Sie sehen, wie sich so eine Wolke von Pilzsporen, Pilzorganismen dann auf den Weg macht und mit der Luft weiterfliegt. Soll man also bitte nicht nachmachen, ja, weil das ist, den muss man möglichst eindämmen. Der macht nämlich was Ähnliches wie dieser Pilz, der im Moment in Indien grassiert unter den Corona-Patienten. Der kann auch Infektionen der Nasennebenhöhlen machen, aber mehr noch der Lunge. Wenn Sie eine Corona-Infektion haben, die findet ja an der Schleimhaut statt, da wird die ja auch nachgewiesen, nicht wahr? Da macht man ja die Abstriche an der Schleimhaut, um das Virus zu finden, weil es sich dort vermehrt. Es zerstört und schädigt da die Schleimhaut. Das Ganze findet aber auch weiter unten statt. Das heißt, wenn man da, wo man den Abstrich macht, von da weiter denkt, wie geht die Luft weiter nach unten? Rachen, Luftröhre, Bronchien, Lunge. Und auf dieser ganzen Strecke ist das Virus nachweisbar. Und man kann das also bei Patienten, die dann sehr schwer krank sind, auch tief aus der Lunge nachweisen, macht da genau denselben Schaden an der Schleimhaut. Und der Aspergillus ist genauso wie dieser schwarze Pilz oder der sogenannte, der nicht wirklich schwarz ist, genauso wie dieser andere Pilz in der Luft und im Boden und überall vorhanden. Und den atmen wir halt jeden Tag ein. Wer jetzt viel spricht, wie ich in dieser halben Stunde des Interviews, der atmet dann automatisch auch mehr davon ein. Und wieder aus. Und wenn man den nicht ausatmen kann, weil er an der Schleimhaut kleben bleibt, dann macht er das, was ich vorhin beim der Mukormykose beschrieb, macht genau das Gleiche. Dann fängt er nämlich an, die Schleimhaut da zu infiltrieren. Der wächst da rein und ernährt sich von der und frisst die auf. Und das sind also die drei Stück, die man im Blick behalten muss, jetzt ärztlicherseits im Blick behalten muss. Und bei denen man bei diesen schwerkranken Patienten intensiv ständig screenen muss und untersuchen muss, ob die jetzt im Patienten vorliegen.
Ich habe auch gelesen, dass die Verbreitung von Pilzinfektionen auch in einem Zusammenhang stehen kann mit dem Klimawandel, dass dadurch, dass Pilze eigentlich sich in Temperaturgefilden wohlfühlen, die nicht unserer Körpertemperatur entsprechen, also eher sich wohlfühlen in kühleren Gebieten, aber mit der Erderwärmung auch sich daran anpassen und damit auch näher an die Temperatur des menschlichen Organismus kommen, dass uns dadurch auch weitere Pilzinfektionen erwarten. Wie schätzen Sie das ein? Also gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und gefährlichen Pilzinfektionen?
Klimawandel, schwieriges Thema, nicht wahr? Man kann ja sogar diskutieren, ob es den gibt. Ich glaube, also ich bin überzeugt, es gibt ihn, ja, aber es gibt ja auch da, also es ist insgesamt ein schwieriges Thema. Wenn man jetzt bei den Pilzen herausfinden will oder überlegt, werden die mit dem Klimawandel noch weiter begünstigt? Dann muss man wissen, dass es bei den Pilzen, jeder einzelne Pilz hat so sein Temperaturoptimum. Wo der am besten wächst, da fühlt er sich am meisten wohl. Und dann kommt noch ein Feuchtigkeitsoptimum dazu. Letzteres ist ganz einfach. Ne? Wenn etwas feucht wird, wie jetzt zahllose Keller, die so ein bisschen vom Wasser betroffen waren. Ja. Sie haben Wasser im Keller und dann ist ja die Sorge immer, dass da jetzt als nächstes ein Schimmelpilz dann da herumwuchert. Das liegt daran, dass Sie vielleicht dann genau die Kombination aus Temperatur und Feuchtigkeitsoptimum für einen Pilz haben. Ist übrigens tatsächlich oft dann der Aspergillus. Und dann breitet er sich da aus. Wenn man jetzt sieht, dass sich die Temperatur auf der Erde ja verändert und auch die Regenfälle sich ebenfalls mit verändern, dann ist es naheliegend anzunehmen, dass Pilze auch mancherorts dann bessere Bedingungen vorfinden, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Und das würde bedeuten, dass Pilze sich dann auch weiter ausbreiten. Jetzt ist der Aspergillus und auch der Mucor, die sind beide sowieso schon überall vorhanden. Also die kann man nur im ewigen Eis nicht finden, in den Resten, die davon noch da sind. Und wenn Sie aber die Candida auris zum Beispiel nehmen, also diese Hefe, ursprünglich einmal in Japan an einem Ohrabstrich identifiziert, und dann hat er sich über die Welt verbreitet und da gibt es die Überlegung, ist auch ganz gut fundiert, ist vielleicht das, was Sie dazu gelesen haben, dass der über Zugvögel auch verbreitet worden ist, die eng mit Pflanzen leben und natürlich auch mit Wasser und Feuchtigkeit zusammenleben und dann über Enten und andere Wasservögel über den Erdball verbreitet worden ist. Und wenn er dann einmal in einem Krankenhaus angekommen ist, in dem da eigentlich immer alle Hygienestandards eingehalten werden, aber irgendwo ist dann vielleicht mal jemand nachlässig, dann kann er sich in dem Krankenhaus auch regelrecht festsetzen und den wird man dann auch nicht mehr los. Da gibt es Beispiele aus Kliniken in Spanien und in England, wo das so ist, wo man den Pilz nicht mehr, also wo man weiß, dass man Candida auris, dass man damit jetzt einfach irgendwie zurechtkommen muss in Zukunft. Und bei dem ist der Zusammenhang zum Klimawandel eigentlich am verständlichsten belegt.
Wie nehmen Sie denn den aktuellen Wissensstand in der medizinischen Forschung zu Mykosen wahr? Also Sie forschen ja auch selber. Wie viel weiß der Mensch über Mykosen und wie viel nicht?
Naja, die Pilze sind ihr eigenes Reich. Ihr eigenes, im Englischen ist es eigentlich noch schöner, da heißt es Kingdom, ihr eigenes Königreich, ja, wo nur die Pilze reingehören und sonst keiner. Und man hat also dann, woanders hat man die Säugetiere und so. Ne? Also die Pilze haben ihr eigenes Reich, das hat einen Grund. Denn die haben eben eine irrsinnige Zahl und wenn man sagt 6 Millionen oder so, dann sind es ja Schätzungen, weil die sind natürlich gar nicht alle beschrieben, sondern man hat irgendwo in einer kleinen Stelle beschrieben, wie viele da sind und rechnet das dann hoch. Und es können also durchaus auch viel mehr sein. Und das Wissen darüber ist dann eher gering. Wenn wir uns nur auf die konzentrieren, die Infektionen beim Menschen machen können, das sind vielleicht so 200 oder so, die bis jetzt da beschrieben worden sind. Allerdings Candida auris, der hatte noch nicht mal einen Namen vor 10 Jahren und war nicht beschrieben. Also es kommen dann immer welche dazu. Wenn man sich diese 200 vor Augen führt, dann ist das Wissen darum bei 197 sehr gering. Und bei den drei häufigsten ist es ein bisschen besser. Und die vielen, von denen man wenig weiß, wenn man die jetzt als Infektion bei einem Patienten vorfindet, dann ist es bei all diesen Pilzinfektionen so, dass man sofort das Richtige tun muss. Man muss direkt das richtige Medikament starten, sonst wird der Patient das nicht überleben. Schon gleich rede ich nicht über Haut- und Nagelpilzen. Und wenn man das Richtige tun muss, aber leider nicht weiß, was das Richtige ist, weil es eben ein Pilz ist, der dem einzelnen Arzt, Ärztin nur einmal im Leben vielleicht begegnet, dann braucht man Anleitung, da muss man wissen, wo man nachschauen kann. Jetzt leben wir in einem Land mit einer fantastischen Gesundheitsstruktur. Wir können also dann das nationale Referenzzentrum für invasive Mykosen, also für diese hartnäckigen Pilze, anrufen. Die haben zwei Beine, die sitzen einmal in oder stehen mit einem Fuß in Jena und mit einem Fuß in Würzburg. Und das sind Mikrobiologen, also laborbasierte Mykologie, die können dann so einen Pilz testen, schauen, welches Medikament wirkt da und helfen einem, den zu identifizieren und zu beschreiben. Und mit denen sind wir dann im engen Austausch, weil wir hier in Köln das Europäische Zentrum für klinische Mykologie haben, also für die Behandlung solcher Patienten. Und dann werden wir also von denen dann schon hinzugezogen, die sagen, in der und der Klinik gibt es diesen oder jenen seltenen Pilz. Und wir haben für die, so für vielleicht 40 Pilze von den 200, haben wir Anleitungen geschrieben, also Leitlinien mit Kollegen aus aller Welt, sodass man dann darin nachschlagen kann, wie macht man das am besten. Und da sind wir auch rund um die Uhr hier erreichbar und können dann sofort Auskunft geben. Wir kriegen dann eine E-Mail und einer vom Team sieht das.
Also ja, damit haben Sie ja schon auch irgendwie gesagt, dass die therapeutischen Möglichkeiten, um invasive Mykosen zu behandeln, man muss da sehr schnell agieren. Inwieweit könnten denn Impfstoffe präventiv vor einer solchen Infektion schützen? Also gibt es Impfstoffe gegen invasive Mykosen?
Es gibt eine Gruppe, die mir bekannt ist, die an einem Impfstoff forscht, schon sehr, sehr lange. Sie sitzen ebenfalls in Los Angeles, wie eben auch das Beispiel mit Candida. Die arbeiten an einem Impfstoff gegen Candida. Vielleicht tut es noch irgendjemand anders in der Grundlagenforschung, aber das ist alles maximal weit entfernt von der klinischen, wirklichen Anwendung am Patienten. Da kommt noch ein besonderes Problem hinzu. Die Pilze, die machen vor allem diejenigen krank, die schon irgendeine andere Erkrankung haben. Also schwerwiegende Corona-Infektionen und jetzt kommt noch ein Pilz dazu. Und das sind meist Patienten, wo das Immunsystem durch eine Virusinfektion oder langzeitige Cortisoneinnahme oder andere Dinge unterdrückt ist. Und da haben sie dann die Schwierigkeit, ein Impfstoff bedeutet ja immer, sie gaukeln dem Körper eine Infektion vor und daraufhin bildet der Körper Abwehrstoffe gegen diese Infektion, gegen diesen Erreger. Das kann der aber nur, wenn das Immunsystem fit ist. Das heißt, da beißt es sich so etwas die Katze in den Schwanz, weil sie würden am liebsten haben, dass alle geimpft werden, die mal eine schwere Erkrankung bekommen. Das ist dann aber im Grunde genommen die gesamte Bevölkerung, weil sie es ja vorher nicht wissen können, wen es mal trifft. Das macht es also sehr schwierig, diese Impfungen gegen Pilze zu entwickeln. Und dann kommt noch eine Besonderheit dazu. Die Pilze, die sind anders als die Erreger, wo wir Impfungen haben, wie Viren, Bakterien und andere, sind die Pilze uns sehr, sehr eng verwandt. Und Menschen und Pilze haben zum Beispiel Zellkerne, das haben die Bakterien und die Viren nicht. Die Bakterien und Viren sind uns so fremd, dass sie da leicht Strukturen auf denen finden, gegen die sie Impfstoffe entwickeln können, weil sie diese Strukturen im Menschen nicht haben. Wenn sie einen Pilz bekämpfen, dann haben sie immer eine hohe Rate an Nebenwirkungen, an unerwünschten Wirkungen beim Menschen und die beruht auf dieser nahen, entwicklungsgeschichtlich nahen Verwandtschaft.
Wie können wir denn mit den Pilzen, wie kann man da ein gutes Zusammenleben irgendwie quasi führen? Also wie können wir uns persönlich auch vielleicht davor schützen, an einer invasiven Mykose zu erkranken? Gibt es da, also kann man sich davon überhaupt irgendwie abschirmen oder schützen?
Nun, im Moment sehen wir tatsächlich insgesamt etwas weniger Pilzinfektionen der Atemwege, also da, wo die Schimmelpilze eingeatmet werden. Das liegt vielleicht daran, dass wir gerade alle immer mit einer Maske unterwegs sind, aus anderem Grund. Und jetzt können wir aber ja nicht auf ewig immer Masken tragen, um das zu verhindern. Der Weg, den man eigentlich geht, ist, dass man versucht, bei demjenigen, der eine schwerwiegende Pilzinfektion hat, das frühzeitig zu erkennen, um dann rasch dagegen vorgehen zu können. Das ist meist so, diejenigen, die betroffen sind, sind Patienten auf Intensivstationen oder aber Patienten, die eine Knochenmark- oder Stammzelltransplantation bekommen haben oder an einer Leukämie erkrankt sind oder Transplantationspatienten. Da hat man also dann eine kleine Gruppe von Personen und die muss man halt engmaschig beobachten und Tests machen und schauen, ob da ein Pilz sich ausbreitet. Dann können sie früh eingreifen. Aber die reine Prophylaxe, die Verhinderung ist sehr, sehr schwierig. Wir haben das nur für eine Patientengruppe tatsächlich in Köln sozusagen erfunden und ist ein weltweiter Standard geworden in den letzten 15 Jahren. Das sind die Patienten mit einer akuten Leukämie. die kriegen ein Pilzmittel prophylaktisch, also ohne dass irgendein Pilz an denen nachgewiesen worden wäre, und es hat einen durchschlagenden Erfolg. Aber das können sie halt nur mit einer kleinen Gruppe von Personen machen, die ein hohes Risiko haben, weil sonst würden sie unterm Strich wieder mehr Nebenwirkungen als Wirkungen einkaufen.
Ja, damit bin ich mit meinen Fragen soweit durch. Falls es noch Aspekte gibt, die vielleicht wichtig sind in diesem Zusammenhang, falls Ihnen da noch was einfällt, könnten Sie das an dieser Stelle noch anbringen?
Also eins ist vielleicht ganz wichtig, dass derjenige, der jetzt einen Pilz an Haut oder Nagel hat oder der seinen Stuhl mal hat untersuchen lassen und dann hieß es, ja, da sind Hefepilzen drin in irgendeiner Zahl, das alles ist nicht bedrohlich. Man sollte sich um seinen Fuß- und Nagelpilz aber kümmern. Es ist hartnäckig und schwierig, weil wenn man den los wird, dann hat man da auch keine Eintrittspforte, so nennen wir das ja, die, wenn man mal schwer krank wird, dann einem Ärger macht, weil sich dann von da vielleicht doch ausbreitet. Ja. Also Füße, Hände, Zehen und Haut und Nägel und Haut gut pflegen, das wäre vielleicht eine Botschaft, die dann tatsächlich auch viele interessieren könnte und viele angeht.